Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt steht in Amos Kapitel 5, Verse 18 bis 25. Amos 5, 18 bis 25 und lautet: Weh denen, die des Herrn Tag herbeiwünschen. Was soll er euch? Denn des Herrn Tag ist Finsternis und nicht Licht. Gleich wie wenn jemand vor dem Löwen flieht und ein Bär begegnet ihm. Und er kommt in ein Haus und lehnt sich mit der Hand an die Wand, so sticht ihn eine Schlange. Ja, des Herrn Tag wird finster und nicht Licht sein, dunkel und nicht hell. Ich bin euren Feiertagen Gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Habt ihr vom Hause Israel mir in der Wüste die 40 Jahre lang Schlachtopfer und Speisopfer geopfert? Ihr trugt den Sakkut, euren König, und Kevan, den Stern eures Gottes, eure Bilder, welche ihr euch selbst gemacht habt. So will ich euch wegführen lassen bis jenseits von Damaskus, spricht der Herr, der Gott Zebaoth. Liebe Gemeinde, unser heutiger Predigttext ist ein Gerichtswort und bietet eine sehr prägnante Kritik an den Missständen im Volke Gottes des Alten Bundes. Unser Wort stammt aus der Feder des Propheten Amos, der in der Mitte des 8. Jahrhunderts vor Christus im Nordreich Israel wirkte. Und es ist bezeichnend und erschütternd zugleich, dass diese Kritik sich nicht an die Heiden richtet, die den Gott Israels nicht kannten, sondern eben an das Volk Gottes. Konkret an die Menschen im Nordreich Israel, das zur Zeit des Amos ja noch existierte. Mit anderen Worten, das Privileg, Volk Gottes zu sein, das ist kein Alibi, kein Freibrief zum Sündigen. Gott ließ die Menschen wissen: Aus allen Geschlechtern auf Erden habe ich allein euch erkannt. Darum will ich auch an euch heimsuchen all eure Sünde. So lesen wir es in Amos 3, Vers 2. Gerade deswegen also, weil Israel Gottes Volk war, suchte Gott seine Sünden an ihm heim. Die anderen Völker überließ er ihren heidnischen Lebensformen, ihrer Ungerechtigkeit, ihren Handlungsmustern, mit denen sie sich selbst schadeten. Das Nordreich Israel wurde im Jahre 722 vor Christus von den Assyrern überrannt und zerstört. Und seine Bewohner wurden zum guten Teil aus ihrer Heimat vertrieben und deportiert. Mit anderen Worten, das Gericht, das Amos über jenen Teil des Volkes Israel ankündigte, ließ nicht lange auf sich warten. Uns interessiert, was Gott seinem Volk vorhält, was er kritisiert. Und dann interessiert uns zu erfahren, was Gott denn möchte, was etwa sein Volk tun könnte, um das Gericht Gottes abzuwenden. Und schließlich sollten wir uns mit dem Gericht Gottes selbst vertraut machen, denn es brach ja bald in aller Gewalt und aller Grausamkeit über Gottes Volk herein. Ich komme zum ersten Punkt und spreche darüber, dass Gott das Recht liebt. Gott liebt das Recht. Die Menschen im Nordreich Israel wollten nicht gottlos sein. Das Bewusstsein, Volk Gottes zu sein, war unter ihnen durchaus wach. Und deswegen hatten sie auch kein Problem damit, äußere Formen des Gottesdienstes zu wahren, so wie es Gott geboten hatte. Doch das Problem war, dass sie diesen Gottesdienst mit einem ganz glaubenslosen Leben und einem Handeln im Widerspruch zu den Geboten Gottes verbanden. Amos musste ihnen vorhalten, um drei, ja um vier Frevel willen derer von Israel will ich sie nicht schonen, weil sie die Unschuldigen für Geld und die Armen für ein paar Schuhe verkaufen. Sie treten den Kopf der Armen in den Staub und drängen die Elenden vom Wege. Sohn und Vater gehen zu demselben Mädchen, um meinen heiligen Namen zu entheiligen. Und bei allen Altären schlemmen sie auf den gepfändeten Kleidern und trinken Wein vom Gelde der Bestraften im Hause ihres Gottes. Das also hatte Gott durch den Propheten Amos zu kritisieren. Und einige Verse vor unserem Predigtext kritisiert Gott die Israeliten mit den Worten: Weil ihr die Armen unterdrückt und nehmt von ihnen hohe Abgaben an Korn, so sollt ihr in den Häusern nicht wohnen, die ihr von Quadersteinen gebaut habt, und den Wein nicht trinken, den ihr in den feinen Weinbergen gepflanzt habt. Denn ich kenne eure Freveltaten, die so viel sind, und eure Sünden, die so groß sind, wie ihr die Gerechten bedrängt und Bestechungsgeld nehmt und die Armen im Tor, das heißt im Gericht, unterdrückt. Darum muss der Kluge zu dieser Zeit schweigen, denn es ist eine böse Zeit. Amos 5, 11 bis 13. Wir sehen an diesen wenigen Worten, wie die wirtschaftliche Unterdrückung und Ausbeutung von Menschen das Ziel der Kritik Gottes ist. Die Israeliten sollten nach dem Willen Gottes freie Bauern sein. Jede Familie sollte ihren Teil und ihr Erbe im Land haben, das Gott ihnen gegeben hatte. Aber dann traten mächtige und einflussreiche Leute auf, und die waren bestrebt, sich möglichst viel Grundbesitz anzueignen. Sie brachten einen Acker nach dem anderen zusammen, und das, indem sie verarmten Menschen ihren Besitz für billiges Geld abkauften, so dass ein zunehmender Teil der Bevölkerung verelendete und sich verschuldete. Also eine zahlenmäßig kleine Gruppe von Juden lebte in Saus und Braus auf Kosten der verarmten Bauern. Und dann kamen Fress- und Saufgelage und Hurerei dazu, während große Teile des Volkes Not litten. Demgegenüber forderte Amos: Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Und auch Micha sagte: Wird wohl der Herr gefallen haben an viel tausend Wittern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünden? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Micha 6, 7 und 8. Und ein Jahrhundert später sagte Gott durch den Propheten Jeremia dann zu dem Volk Israel, dem Reich Juda: Ich aber habe euren Vätern an dem Tage, als ich sie aus Ägyptenland führte, nichts gesagt, noch geboten von Brandopfern und Schlachtopfern, sondern dies habe ich ihnen geboten: Gehorcht meinem Wort. So will ich euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein. Wandelt ganz auf dem Wege, den ich euch gebiete, auf dass es euch wohlgehe. Wir sehen an diesen Aufforderungen, dass Gott auf menschliche Opfer, auf menschliche Religiosität, auf menschlichen Kultus nicht angewiesen ist. Gott sucht bei seinem Volk vielmehr die Frucht guter Werke. Nun heißt das nicht, jedenfalls nicht in erster Linie, dass Gott eine Sozialreform einforderte. Zuerst und vor allem wollte er, dass sein Volk zu ihm umkehrte, dass es sich von dem Götzendienst abwandte, dass es Gottes Wort wieder hörte und ihm, dem lebendigen Gott und dem Geber aller Gaben, wieder neu sein Ohr lieh. Dass es ihn, Gott, wieder fürchtete dass es nach seinen Geboten fragte und danach tat. Die sozialen Missstände waren ja eine Frucht des Götzendienstes, des Unglaubens, des Abfalls vom wahren Gott. Und eine ernsthafte Umkehr würde dann auch verhindern, dass im gesellschaftlichen Umfeld offenes Unrecht und offener Widerspruch zu den Geboten Gottes geschehen würden. Man wird bei der Kritik des Propheten an der Habgier und der Habgier der gesellschaftlichen Eliten auch an die exorbitant hohen Bonuszahlungen und Abfindungen von Wirtschaftslenkern und an vom Steuerzahler aufgebrachte Gelder, die sich Staatslenker oder Funktionäre unfrei, steuerfrei in die Tasche stecken, erinnert. Es ist ein Kennzeichen nichtchristlicher Ethik, einer Ethik des Unglaubens, dass sie sich ungerechtfertigterweise oder eben mit dem Schein des Rechts bereichern. Wir schließen aus der Kritik des Propheten an den gesellschaftlichen Eliten, dass Gott möchte, dass wir mit den Gaben, die er gibt, recht umgehen. Und zwar so, dass dabei der Nächste nicht beraubt oder benachteiligt oder einfach ungerecht behandelt wird. Und Maßstab für die Gerechtigkeit ist dabei Gottes Gebot. Gott liebt das Recht. Punkt 2. Gott kritisiert den Gottesdienst. Die Juden im Nordreich Israel waren bei allem Unrecht, das sie taten, durchaus religiös. Zwar stand der Tempel in Jerusalem, also im Südreich, und nicht auf ihrem Staatsgebiet, und sie hatten so keinen unmittelbaren Zugang zu dem von Gott bestimmten Ort seiner Anbetung. Dafür aber hatte der Staatsgründer Jerobeam I. etwa 80 Jahre vor der Predigt des Amos Götzenbilder in Gestalt goldener Kälber und Altäre aufgestellt in Bethel und Dan, also im Süden und im Norden seines Reiches, und die Menschen schätzten die geografische Nähe der Götzenaltäre ebenso wie den Götzendienst, der ihnen ja ein fruchtbares Leben und erfolgreiches Wirtschaften versprach. Sie dienten eben dem Baal und der Astarte. Und ebenso machte Jerobeam Menschen zu Priestern, die nicht aus dem von Gott bestimmten Haus Levi waren. Doch immer noch waren die Menschen im Volk Israeliten. Und sie gehörten trotz des staatlich verordneten Baalskultes zum Volk Gottes. Und Gott ließ diesem Volk immer wieder Propheten zukommen, die die Menschen an Gott, an sein Wort, an seinen Bund und sein Gesetz erinnerten. Zeichen und Wunder geschahen in ihrer Mitte. Nein, Gott hatte sich jedenfalls vorerst nicht von seinem Volk abgewandt. Wir sehen das zum Beispiel an den Geschichten mit Elia und seinem Kampf gegen den gottlosen König Ahab und Elisa und all das, was Gott durch diese Propheten tat. Und so lebte im Volk noch das Bewusstsein, Gottes Volk zu sein. Doch der Glaube an den Gott vom Auszug aus Ägypten, an den Gott vom Sinai, wurde bald und willig mit dem Baalskult vermischt. Der Gott vom Sinai war eben unsichtbar und er schien so oft furchtbar weit weg zu sein. Da kam es dem Bedürfnis nach einem sichtbaren Gott sehr entgegen, dass man meinte, ihn in Gestalt von zwei Stierbildern sichtbar darstellen zu können. Und was dabei herauskam, ja, das war Kult. Riten, Opfer, Lieder, Zeremonien, eben alles, was die Sinne der Menschen ansprach. Ja, und der Gott vom Sinai kam darin auch vor. Und man dachte, man könnte ihn mit den religiösen Aktivitäten beeindrucken. Mit Opfern, mit Liedern, mit Harfenspiel. Aber Gott ließ Israel wissen: Ich bin euren Feiertagen gram, ich verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg das Geplärre deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Ja, Gott geht es nicht um Opfer, um Feste, um Feiertage, um religiöse Riten, um fromme Gefühle, sondern ihm geht es um Recht. Der Prophet Jesaja, der dann im Südreich Juda wirkte, sagte: Was soll mir die Menge eurer Opfer, spricht der Herr. Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fettes von Mastkälbern und habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. Wenn ihr kommt zu erscheinen vor mir, wer fordert von euch, dass ihr meinen Vorhof zertretet? Bringt nicht mehr so vergebliche Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumonde und Sabbate, wenn ihr zusammenkommt, Frevel und Festversammlung mag ich nicht. Meine Seele ist Feind euren Neumonden und Jahresfesten. Sie sind mir eine Last. Ich bin's müde, sie zu tragen. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. So sagt es Jesaja in Jesaja 1, 11 bis 15. Ja, in der Tat, der Mensch kann eine umfangreiche religiöse Aktivität entwickeln, wenn es darum geht, seine Religion darzustellen. Nicht zuletzt hatte ja Gott Tempel und Opfer, Priester und Leviten selbst eingesetzt. Aber derlei Dinge sind vor Gott nicht entscheidend. Sie beeindrucken ihn überhaupt nicht. Gott will keinen veräußerlichten Gottesdienst, keine geistlose Aufführung von Riten und Zeremonien, sondern er will einen vernünftigen, bewussten, vom Glauben und rechter Gottesfurcht getragenen Gottesdienst. Und das ist bis heute so. Auch heute finden sich immer wieder Gottesdienste, in denen etwa Riten veranstaltet werden. Da werden Kerzen angezündet, man reicht sich die Hände, man tanzt miteinander, man singt und klatscht, man betet. Doch alles ohne zu wissen, was man wirklich tut, welchen Sinn es hat und wie Gott darüber denkt. Da werden Lieder missbraucht, um schöne Stimmungen zu erzeugen. Predigten sollen motivieren und die gemeinsame Handlung, das Gefühl der Gemeinschaft stärken. Kurz, der Gottesdienst wird zum Event, zur Show, die schöne Gefühle hervorkitzeln soll und die Leute finden das toll. Doch Gott lässt uns hier wissen, dass er auf den menschlichen Kultus, auf Reden und Opfer nicht angewiesen ist. Und er ist auch nicht an einer religiösen Gefühlsduselei interessiert. Er sucht das Recht. Wenn dann aber der religiöse Aktivismus mit einem Leben einhergeht, bei dem der Mensch lebt, als ob es Gott nicht gäbe, bei dem der Mensch sich voll und ganz dem gottlosen Lebensstil unserer ungläubigen Zeitgenossen anpasst, dann müssen wir die Frage stellen, ob ein derartiges Lebenskonzept wirklich Gott gefällt. In jedem Fall muss klar sein, dass ein Mensch noch so religiös sein mag, wenn er dagegen lügt und betrügt, sich unrechtmäßig bereichert, sein Kind abtreibt oder nach Lust und Laune Ehebruch und Unzucht begeht, dann handelt er nicht aus Glauben und lebt im offenen Widerspruch zu Gottes Geboten. Damit komme ich zum dritten Punkt. Gottes Gericht ist grausam und gerecht. Gott antwortete auf die Gottlosigkeit seines Volkes im rechtlichen Rahmen dessen, was er durch Mose hatte verkündigen lassen. Gott war lange geduldig und sah dem gottlosen Treiben seines Volkes zu. Er schickte wieder und wieder Propheten, um sein Volk zur Umkehr zu rufen. Er nahm es sogar hin, dass diese Propheten umgebracht wurden oder isoliert oder mundtot gemacht wurden. Ja, die Gottlosigkeit breitete sich so weit aus, dass die freie Rede und allemal auch die Kritik an den Missständen verboten wurden. Der Kluge musste schweigen. Doch Gott lässt sich nicht mundtot machen. Schon der Prophet Joel wies darauf hin: Denn der Herr wird seinen Donner vor seinem Heer erschallen lassen. Denn sein Heer ist sehr groß und mächtig und wird seinen Befehl ausrichten. Ja, der Tag des Herrn ist groß und voller Schrecken. Wer kann ihn ertragen? So fragt Joel in Kapitel 2, Vers 11. Das bedeutet doch, dass Gott die Macht hat, Gericht zu üben, furchtbar und tödlich. Und deswegen sagt Amos: Weh denen, die des Herrn Tag herbei wünschen. Was soll er euch? Denn des Herrn Tag ist Finsternis und nicht Licht. Gleich wie wenn jemand vor dem Löwen flieht und ein Bär begegnet ihm. Und er kommt in ein Haus und lehnt sich mit der Hand an die Wand, so sticht ihn eine Schlange. Ja, des Herrn Tag wird finster und nicht Licht sein, dunkel und nicht hell. Dieses Bild von der Flucht ins Haus, wo einen die Schlange beißt, zeigt, dass keiner dem Gericht Gottes entrinnen kann. Wenn Gott Gericht üben will, dann kann er es auch tun. Es soll sich keiner in falscher Sicherheit wiegen, denn Gott kann diese Sicherheiten im Handumdrehen und restlos zunichte machen. Er kann Menschen sogar individuell einem tödlichen Schicksal zuführen. Mit anderen Worten, Gott ist nicht nur ein Gott der Liebe, der Geduld und der Barmherzigkeit. Wer Gottes Liebe verkennt, wer seine Barmherzigkeit missachtet und sein gottloses Leben weiter verfolgt, sei es bewusst und entschieden oder sei es in achtloser Gleichgültigkeit, den wird Gott richten. Es ist eins der größten Geheimnisse in der Geschichte des alttestamentlichen Bundesvolkes, des jüdischen Volkes, dass Gott diesem Volk mit einer unbarmherzigen Härte begegnet ist. Es begann mit der Zerstörung des Nordreiches Israel durch die Assyrer. Es führte über die babylonische Gefangenschaft und endete mit der Zerstörung Jerusalems durch die Römer im Jahre 70 nach Christus. Was der jüdische Historiker Josephus in seinem Buch über den jüdischen Krieg, also über die Zerstörung Jerusalems durch die Römer, schreibt, das lässt den Lesern erschaudern wegen der Grausamkeiten, die dieser Krieg über das jüdische Volk hereinbrechen ließ. Ich empfehle jedem die Lektüre des jüdischen Kriegs von Josephus. Weil die Juden Gott, sein Wort, seinen Bund, sein Heil, seinen Sohn und seine Knechte, die Propheten und Apostel, missachtet hatten, vollstreckte Gott auch sein Gericht nach dem, was er durch den Mund des Mose angekündigt hatte. Als die Juden Jesus ans Kreuz brachten, besaßen sie sogar die Dreistigkeit, das Gericht Gottes herauszufordern mit den Worten: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Matthäus 27, Vers 25. Und das Gericht kam in voller Härte. Doch bedenken wir, die Gerichte Gottes an Israel waren bis dahin alle zeitlich und diesseitig. Sie zeigen aber, dass Gott es mit seinen Drohungen ernst meint. Und wenn er nun mit dem, der dem Evangelium von Jesus Christus nicht glaubt, die ewige Verdammnis androht, dann nicht, weil er Freude daran hätte, die Menschen in der Hölle schmoren zu sehen oder weil er den Menschen Angst machen möchte, sondern weil er sie zur Umkehr führen möchte. Zum Eingeständnis ihrer Sünde, zum Bekenntnis ihres Unglaubens und zum Glauben an Jesus Christus, seinen Sohn. Und weil er ihnen das Heil schenken möchte, frei und umsonst, eben weil er doch gnädig ist. Die Tatsache, dass Gott an einer früheren Stelle im Kapitel, aus dem unser Predigtext stammt, sagt: Suchet mich, so werdet ihr leben. Amos 5, Vers 4. Diese Tatsache zeigt, dass Gott nach wie vor seinem Volk Zeit zur Umkehr gibt. Suchet mich, so werdet ihr leben. Das bedeutete damals, dass Gott nicht nur das todbringende Gericht zurückhalten wollte, sondern es bedeutet auch, dass er ewiges Leben geben will. Lasst mich zum Schluss kommen. Wir finden einige Worte unseres Predigtextes auch im Neuen Testament. Der Diakon Stephanus zitierte sie in seiner Verteidigungsrede in Apostelgeschichte 7 in den Versen 42 und 43 und hielt damit den Juden einen Spiegel ihres Unglaubens vor. Ja, der Widerstand gegen Jesus Christus und der Unglaube gegenüber dem Evangelium, wie ihn die Juden zur Zeit der Apostel zum Ausdruck brachten, stehen in einer Linie mit den kanaanäischen Fruchtbarkeitskulten die Gott als den Geber aller Gaben und den Herrn der Schöpfung verkennen. Und das sollte auch uns zu denken geben, denn wir stehen nicht weniger in der Versuchung, unseren Evolutionsglauben und unser postmodernes, gottloses Leben mit ein bisschen christlicher Religiosität zu garnieren und im Übrigen in praktischer Gottlosigkeit zu verharren. Wir machen zwar keine religiösen Prozessionen, wir brauchen nicht die großen Riten und Kulte, aber wir leben im Paradigma einer neuheidnischen Ökoreligion, bei der die Rettung der Welt, des Klimas, der Umwelt und der Migranten vom Menschen abhängt. Unsere Religion ist der Glaube an das Machbare, an das Vermögen des Menschen. Und unsere quasi-messianischen politischen Programme werden scheitern oder sich selbst totlaufen. Noch gilt Gottes Zusage: Suchet mich. Suchet mich, so werdet ihr leben. Das betrifft auch unsere gesellschaftliche und politische Agenda. Eine Demokratie, gerade auch eine Demokratie, kann und soll es erlauben, dass die Menschen, dass das Volk nach Gottes Wort fragt und die Gebote Gottes zur Richtschnur nimmt, um menschenwürdig zu leben. Und nicht nur das. Gottes Zusage weist eben auch darauf hin, ihn in Jesus Christus zu suchen, der ja gesagt hat: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Das ist denn der Inhalt dieser Aufforderung: Suchet mich, so werdet ihr leben. Eine große Zusage Gottes. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.